Ja, wo ich arbeite, denken sich die meisten jetzt schon, wo sie das Bild hier gesehen haben. Ich ganz kurz vorstellen, mein Name ist Andreas Dröse und gut, hauptberuflich arbeite ich bei einer Sparkasse. Ansonsten bin ich halt viel im Bereich Jugendarbeit unterwegs oder halt auch mit dem T-Mobil der Barmer Zeltmission. Ansonsten würde ich zu mir gar nichts mehr sagen wollen und dafür gebt ihr mir am Schluss die Gelegenheit, noch ein paar Zeitschriften, die ich hinten ausgelegt habe, vorzustellen. Ja, ist das eine Einigung? Ja, genau, ich wollte jetzt ein Ja hören oder sowas. Gut, wir steigen direkt in unser Thema ein und zum Anfang zeige ich euch mal ein paar Buchtitel, damit wir gucken, was wir da lernen können. Ja, mit Taschengeld zum Millionär. Könnt ihr das so halbwegs noch lesen, diese Titelgröße? Ganz hinten auch noch. Wird nachher schwierig werden, aber ich gehe so ein bisschen immer mit durch. Das Lehrbuch zum Reichwerden, ja, ist doch klasse, oder? Hört sich aber irgendwie noch kompliziert an. Also wenn ich mir vorstelle, mein Taschengeld, ja, und Millionär, hört sich noch sehr anstrengend an. Deswegen habe ich eine Abkürzung für euch noch. Abkürzung mitgebracht, die zählt allerdings nur für die eine Hälfte von euch, nämlich für das weibliche Geschlecht. Ja, so angeln Sie sich einen Millionär. Ist doch ganz einfach, einfach reich heiraten. Wer das vorhat, der braucht mindestens noch ein zweites Buch. Das heißt dann Überleben in einer unglücklichen Ehe. Es kann durchaus sein, dass ein Millionär reich ist, meistens. So, denn er vergleicht sich gerade mit einem Milliardär, dann kommt er sich wieder sehr arm vor. Aber bloß weil man reich ist, ist es noch nicht so der ideale Lebenspartner. Das nur so vorweg als Warnung. Wenn wir heute über Geld reden, dann ist eins ganz wichtig als Prinzip, nämlich Sparen. Und damit fangen wir jetzt direkt an, nämlich wir sparen uns solche Bücher. Die bringen uns keinen Deut weiter, spart das Geld dafür. Und stattdessen habe ich eine wesentlich bessere Buchempfehlung mitgebracht für euch. Die Bibel, genau. Geld ist in unserem Alltag was ziemlich Wichtiges. Also wer hat heute noch kein Geld ausgegeben für Äpfel, Gummibärchen, CDs und sonst irgendwas? Irgendjemand, der heute noch kein Geld ausgegeben hat? Boah, stark. Also 5-8% würde ich mal schätzen, ungefähr. Also die grobe Mehrheit hat heute doch schon Geld in die Hand genommen. Geld ist in unserem Alltag was ziemlich Wichtiges. Und alles, was in unserem Alltag wichtig ist, ja, das kommt in der Bibel vor. Weil Gott möchte nicht, dass unser Christsein nur eine Theorie ist, die irgendwo im Kopf stattfindet, sondern er möchte uns in diesem Buch, in der Bibel, eine Orientierung fürs Leben geben. Ja, und deswegen kommen die wirklich wichtigen Dinge davor. Jemand hat mal gezählt und ist auf diese 2084 Verse gekommen. Ich weiß nicht, ob die stimmen oder ob es noch mehr sind, die sind es mal mindestens. Ja, und das ist eine ganze Menge mehr, als wir jetzt hier in einer Stunde gemeinsam durchgehen können. Aber ich denke, da haben wir schon mal so einen ersten Eindruck. Ja, Überleben in einer Scheinwelt habe ich das Ganze mal als Untertitel genannt. Wir leben ja in einer Scheinwelt. Jetzt muss ich ja gerade noch meinen Schein rausholen. Ja, Scheine spielen eine große Rolle in unserem Leben. Du brauchst solche Scheine. Solche nicht, ein bisschen kleiner sind sie meistens noch, die du benutzt, um in diesem täglichen Leben zurechtzukommen. Und jeder von uns sehnt sich danach, anerkannt zu sein. Ja? Und um irgendwo mit in zu sein, dabei sein zu können, brauchen wir halt solche Scheine, um uns einfach das leisten zu können, was die anderen um uns herum auch haben. Und wo wir dann immer denken, ja, das brauchen wir auch. Wir brauchen Scheine. Und ich habe euch dazu mal heute ein paar Auszüge aus einer Studie, Statistik, wie auch immer, Untersuchung des Verhaltens Jugendlicher mit Geld mitgebracht. Steht 2003 drüber, weil die nur alle 2 Jahre durchgeführt wird. Zahlen 2015 noch nicht da. Aber das ist so die größte Studie, auf die man immer so zurückgreift, wenn es darum geht, was für Geld haben Jugendliche zur Verfügung und wie geben sie es denn nun wirklich aus. So, und jetzt möchte ich von euch mal eine Zahl hören, eine Schätzung. Was denkt ihr, wie viel Geld haben die 6- bis 19-Jährigen in Deutschland zur Verfügung? Einfach mal Zahlen. Im Jahr. Die Finanzpower der Jugendlichen in Deutschland. 6 bis 19 Jahre. Kommt eine Zahl hier. 20 Milliarden. Boah. 20 Milliarden. Der Mann ist gut. Aber wo er mich jetzt schon so überrumpelt hat. Wer hätte mit der Zahl gerechnet? Danke. Ja, 20 Milliarden. Das ist ein wahnsinnig stolzer Betrag. Und habt ihr eine Ahnung, wie viele Leute hinter diesen 20 Milliarden her sind? Sagen, boah, was können wir nur unternehmen, um das in unsere Taschen fließen zu lassen? Da ist eine ganze Industrie mit beschäftigt, sich diese Frage zu stellen. Deswegen gibt es Studien in Hülle und Fülle, wie man an euer Geld rankommt. Aber wisst ihr was? Es sind nicht nur diese 20 Milliarden, über die ihr so Macht habt. Eure Finanzpower, die ist noch viel größer. Weil ihr entscheidet nicht nur über das Geld, was ihr ausgeben könnt, sondern ihr entscheidet auch zu sehr großen Teilen über das Geld eurer Eltern. Ich weiß gar nicht, ob euch das so ganz bewusst ist. Ihr kennt ja so den beliebten Satz, ja? Alle anderen in meiner Klasse haben das auch. Ihr habt hier in der zweiten Zeile dieses Zeitungsausschnitts, der über diese Studie berichtet, diesen Hinweis, hohes Markenbewusstsein Heranwachsender, jede fünfte liegt schon auf seine Nudeln wert. Fangen wir mal ein ganz anderes Thema an als Nudeln. Was muss morgens auf dem Frühstückstisch stehen für eine Marke? Brotaufstrich? Nutella, klar. Ja. Mit Nusspiel tut's kaum einer. Und wenn das Kind sagt, ich will Nutella, dann kauft Mami Nutella. So einfach ist das. Wenn man also in der Werbung es schafft, die Kinder und Jugendlichen direkt anzusprechen, dann braucht man die Eltern schon gar nicht mehr zu bewerben. Die Kiddies sorgen schon dafür, dass das alles läuft. Ist eigentlich ganz einfach. Ja, Markenbewusstsein, das ist so ein Thema. Keine Angst, die gehen wir nicht alle durch, nur um das Prinzip mal klar zu machen. Also bei dieser Studie in der obersten Zeile haben wir das Handy. Und die Jungen von 13 bis 19 Jahren, die sagen, beim Handy ist es mir wichtig, dass ich nicht irgendein Handy habe, sondern ich will das eine bestimmte Handy, die Marke. 84% der Jungen sagen das. Bei den Mädchen ist übrigens das Handy auch an erster Stelle, da sind es halt nur 80%, aber okay. Aber ich will die eine Marke, nicht irgendeins. 57% der Eltern oder Jugendlichen erfüllen sich diesen Wunsch dann selbst. Und so weiter. Meistens ist der blaue Balken, der untere, der dunkle, noch näher an dem Wunsch als bei dem Thema Handy. Ja? Das, was ihr euch in den Kopf gesetzt habt zu haben, könnt ihr meistens durchsetzen. Und also nicht, dass die Mädels jetzt sagen, naja, die Jungen, guck sie dir an. Also bei den Mädels ist es ganz genauso, nur steht an zweiter Stelle eben nicht die Turnschuhe, sondern die Jeans. Und auch da, ich will nicht irgendeine No-Name-Jeans. Nee, das muss schon eine ganz bestimmte sein. So, und deswegen möchte ich euch mal ein Zitat vorlesen von den Leuten, die diese Studie alle 2 Jahre durchführen. Da heißt es, ob Essen, Handy, Kleidung, Sportschuhe oder Accessoires, die Kinder achten heute so stark wie nie zuvor auf Marken. Die Eltern erfüllen die Markenwünsche ihrer Sprösslinge bereitwillig, denn sie möchten zum einen verhindern, dass ihr Kind ausgegrenzt wird. Ja, das ist dieses, alle anderen haben das, nur ich nicht. Zum anderen vertrauen sie auf die Markenwahl der Kids. Und wenn es dir wichtig ist, dass du nicht irgendeine Jeans trägst, sondern diese eine, und wenn es für dich quasi lebensnotwendig ist, dass du ein ganz bestimmtes Handy hast und nicht irgendein Billigprodukt, dann leben wir in einer Scheinwelt. Weil dann ist nicht mehr die Leistung des Handys und der Inhalt irgendeiner Sache wichtig, sondern der Schein, den das Ganze nach außen gibt. Ja, das Image, das du damit aufbauen kannst. Deswegen leben wir in einer Scheinwelt. Und wisst ihr, ja, das, was die Werbung da mit uns macht, das erinnert mich so ein Stück weit an das, was wir gestern Abend auch gehört haben, als Gofi mal aus dieser Szene im Paradies erzählt hat. Ja, da sind diese zwei ersten Menschen, Adam und Eva, und das ist der Teufel in Gestalt einer Schlange. Und dieser Teufel macht nichts anderes als Werbung. Er sagt nämlich, passt mal auf, Eva, da hat Gott zwar gesagt, da ist so eine Frucht, die sollt ihr besser nicht essen, bekommt euch nicht so gut. Aber guck mal, wie toll die eine Frucht ist. Und er lenkt die ganze Aufmerksamkeit nur auf dieses eine. Und die Frau, der Mann nachher auch, die vergessen, dass es mindestens 1 Million, wahrscheinlich noch mehr, anderer Früchte ringsherum gibt, die ihn wesentlich besser bekommen würden. Aber das macht Werbung. Sie lenkt unseren Blick auf das eine, was da ist. Das eine Produkt, was beworben wird. Und alles andere ist dagegen Schrott und ich brauche unbedingt das eine. Satan geht so weit und sagt, wenn du davon isst, dann wirst du sein wie Gott. Und die Menschen glauben das. Und das ist perfekte Werbung. Trag diese Schuhe von Nike und du bist der Star. Just do it. Das ist Werbung. Und wir sind da sehr beeinflussbar. So, wir gehen ein paar einzelne Tipps mal ein. Ich hoffe, dass einige sehr praktische nachher dabei sind. Aber wir steigen mal noch ganz anders ein, nämlich mit einem Auszug aus einer Zeitschrift, die Sparkasse herausbringt. Das ist jetzt die letzte Werbung für die Sparkasse, ja, aber da könnt ihr auch, wenn ihr wollt, euch so Werbematerialien abholen, die den Umgang mit Geld beschreiben, oder es gibt Unterrichtsmaterialien für die Schule. Und da habe ich jetzt einfach mal dieses Zitat hier rausgenommen. Um angesichts massiver Werbung bescheiden leben zu können, muss viel entgegenzusetzen haben. Selbstbewusstsein, Geborgenheit, nicht materielle Lebensziele. All das haben viele Menschen aber nicht. Geht's weiter? Konsumgüter können keinen Halt geben. Konsumieren im Übermaß ist eine Sucht. Auf dem Umweg über Dinge will ich einen bestimmten Zustand erreichen. Entspannung oder Freude. Will so sein wie die, mit denen ich mich vergleiche. Wie jede andere Droge gibt aber auch das neue Produkt nur für kurze Zeit Halt, dann brauche ich wieder mehr davon. Diese Psychotherapeutin, sie stellt fest, dass Konsum wie eine Droge wirkt. Und wir kaufen nur, um in zu sein, um uns ja irgendwo glücklich zu machen. Wir kaufen nicht das, was wir wirklich brauchen, sondern weil dieses Kaufen uns eine Entspannung gibt, ja, weil es Spaß macht. Heute steht auf der Liste der Top 10 Freizeitaktivitäten Shoppen. Nicht, weil ich die Sachen jetzt wirklich brauchen würde, sondern weil es Spaß macht, einkaufen zu gehen. Einkaufen als Erlebnis ist der Trend, den man versucht darzustellen. Also das, was wir gar nicht brauchen, das kaufen wir, weil es uns irgendwie glücklich machen soll. Und dann zeigt diese Expertin auf, dass diese Dinge alle nur für ganz kurze Zeit uns Halt geben können. Zufriedenheit, die reicht nicht lange und das kennen wir alle. Ja, da kaufst du ein neues Handy, das klassische Beispiel, und findest das toll am Anfang. Aber es dauert nicht lange, bei einem Handy überhaupt nicht lange, da geht die technische Entwicklung wieder rasend weiter. Und dann gibt's andere, die haben schon wieder ein Handy der nächsten Generation. Das kann schon zig Funktionen mehr als das, was du hast. Und du fängst an, unzufriedener zu werden. Und je mehr andere links und rechts von dir schon so ein neueres Handy haben, umso unzufriedener bist du. Und dieses Glücklichsein am Anfang, was du gerade am Anfang hattest, das ist wieder weg. Ja? Du sagst, boah, ich brauche unbedingt wieder ein neues. Ich habe zwar eins und diese ganzen vielen Funktionen da, wenn ich ehrlich bin, die brauche ich auch gar nicht alle. Aber die anderen haben das, ich brauche das auch. Ich bin nicht mehr zufrieden. Und so geht es uns das mit vielen anderen Dingen auch. Eigentlich mit allen materiellen Dingen. Diese Sehnsucht, von der Gofi gestern gesprochen hat, die bleibt. Ja, es ist so. Und die Expertin nennt jetzt drei Stichworte, wie wir dieser Spirale, immer wieder neu nachkaufen zu müssen, wie wir dieser Spirale entgehen können. Sagt erstens Selbstbewusstsein. Ja, ganz klar. Wenn ich ein Selbstbewusstsein habe, dann weiß ich, dass mein Wert nicht darin besteht, was für eine Kleidung ich trage, was für ein Handy ich benutze oder ob ich immer genug Kleingeld in der Tasche habe, um bei allen Aktivitäten mitmachen zu können, die meine Freunde so vorhaben. Geborgenheit. Wenn ich mich geborgen fühle, dann bin ich nicht abhängig davon, von einer Gruppe Leute anerkannt zu sein, ja, die nur darauf achtet, ob ich auch wirklich die richtigen Klamotten trage und die nur auf Äußerlichkeiten achtet. Ja, wenn ich wirklich Geborgenheit erlebt habe, dann brauche ich das nicht. Dann ist es nicht wichtig, dass ich mir teure Hobbys zum Schein leisten kann, um dann noch angesagt zu sein. Ich kann mir den Kauf von teuren Statussymbolen sparen. Und nicht materielle Lebensziele. Wenn ich weiß, dass Ziel und Sinn meines Lebens eben ja nicht in Konsum und nicht in Freizeit besteht, sondern dass es viel mehr gibt, dann sinkt für mich der Wert des Geldes. Und diese Psychotherapeutin, sie kommt zu dem Schluss, also das alles, diese drei Dinge, Geborgenheit, Selbstbewusstsein, nicht materielle Ziele, das bräuchten wir, aber die meisten haben es nicht. So, und jetzt sollte die Erkenntnis kommen, boah, haben wir es gut. Denn das ist das, was wir gestern Abend und heute Morgen gehört haben. Wir haben es gut, denn wir haben einen, der uns genau das, was uns fehlt, geben will. Ihr erkennt jetzt hier das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Hoffe ich, dass ihr das erkennen könnt. Da haben wir den Vater. Einen Gott, der uns liebt, unabhängig von unserem Bankkonto, und unabhängig davon, ob wir Markenklamotten tragen oder nicht. Seht ihr, wie dieser gute Vater den verlorenen Sohn in seine Arme nimmt? Und ich meine, der verlorene Sohn, das ist ein klassisches Beispiel darüber, wie man mit Geld nicht umgehen sollte. Ja, hat gesagt, Vater, für mich bist du wie tot. Ich komme auch nie wieder zurück. Gib mir mein Erbe. Ja, dann machen wir Schlussstrich unter unsere Beziehung. Gibst mir das Geld, rück die Kohle raus. Und das ist meine Freiheit. Und dann ziehe ich los. Und er macht das. Und der Typ, der ist so kurzsichtig, der gibt das einfach so aus, so Tag für Tag, hier und da einkaufen, Feten machen, es bleibt nichts übrig. Und er macht eine ganz wichtige Feststellung in seinem Leben, nämlich, dass sich selbst der größte Batzen Geld irgendwann verbraucht. Irgendwann ist nichts mehr da. Und als er da so steht und diese Hungersnot in diesem Land kommt, da sind auch keine Freunde mehr da. Weil das ist die zweite große Feststellung, die er macht. Mit Geld kann ich keine Freunde kaufen. Geld weg, Freunde weg, Ganz einfach. Also die Dinge, die im Leben wirklich zählen, die kriege ich für Geld nicht. Er merkt das und er merkt, dass er einen Fehler gemacht hat. Und er kehrt um. Und da ist dieser Vater, und das ist Gott. Und er nimmt ihn in die Arme, obwohl er eben keine Markenklamotten trägt. Obwohl er nach Schwein stinkt in diesen Fetzen, die er noch anhat. Und obwohl er natürlich alles falsch gemacht hat. Aber wir haben einen Vater, der vergeben will. Und der eben nicht auf Äußerlichkeiten achtet, sondern auf unser Herz. Wenn wir das für ihn öffnen, dann nimmt er uns in die Arme. Und dann gibt er uns diese Geborgenheit, von der diese Psychotherapeutin gesprochen hat, dass wir sie brauchen. Und viele andere Dinge, die wir für Geld niemals kaufen könnten. Das ist, was unser Leben wertvoll macht, was dich wertvoll macht. Das will Gott dir schenken. Da brauchst du gar kein Geld für. Also der Stellenwert von Geld, den sollten wir überdenken. Es ist nicht so, wie wir uns das oft vorstellen. Wir können ja diesen Test mal machen. Also alle heben die Hand, die der Meinung sind, dass man Liebe für Geld kaufen kann. Gut, eindeutig. Ja, das, was wirklich zählt, kriege ich für Geld nicht. Dazu gibt es übrigens einen ganz tollen Vers in der Bibel. Hohelied 8, Vers 7. Würde einer seinen ganzen Besitz, um die Liebe zu kaufen, so würde man ihn nur verspotten. Dann sagte ich, alles, was ich habe, verkaufe ich und versuche das zu bezahlen, damit ich die Liebe finde. Man würde ihn auslachen. Geht einfach nicht. Und für alle anderen wichtigen Dinge auch. Also Tipp 1, überlege, was dir wirklich wichtig ist. Worauf kommt es wirklich an? Und dann das Nächste. Plane und informiere dich. Der Jesus gebraucht diesen Vers in Lukas 14 eigentlich nur als Beispiel und sagt, will sich jemand ein Haus bauen, dann überlegt er doch vorher, ob er sich die ganze Sache überhaupt leisten kann, ob er das bezahlen kann. Das sollte man machen, wenn man eine größere Anschaffung plant. Dann überschlägt man die Kosten, überlegt, kann ich das oder kann ich das nicht. Wisst ihr, somit eine der größten Probleme in unserer Beratungspraxis in der Sparkasse, auch in anderen Banken und auch die Jungs von der Gefährdetenhilfe, die oft da mit ähnlichen Fällen zu tun haben, können das bestätigen, ist, dass Leuten einfach der Überblick über ihre Einnahmen und Ausgaben fehlt. Da kommen die Leute, haben das Konto hoffnungslos überzogen, Schulden hier und da, da was mitgenommen und da Teilzeit irgendwo auf Teilzahlung was bestellt, endlose Ratte und sie haben überhaupt keine Ahnung, was da im Monat eigentlich für drauf geht. Die holen sich noch nicht mehr ihre Kontoauszüge ab. Wenn du mal fragst, sag mal, was gibt's im Monat alles aus? Zeig mir damit deine Auszüge. Dann suchen die ein halbes Jahr, bis sie die überhaupt finden und die sind völlig durcheinander. Wenn ihr eine Chance haben wollt, mit eurem Geld klarzukommen, dann sorgt dafür, dass ihr einen Überblick habt über das, was reinkommt und über das, was rausgeht. Ja, das ist ganz wichtig. Guckt euch eure Auszüge an. Und wenn er sagt, irgendwie habe ich ein Problem und ich habe zu wenig, irgendwie ist am Ende des Geldes immer noch so viel Monat übrig, dann schreibt dir deine Ausgaben auf. Das kannst du auf einen einfachen Zettel machen. Du kannst auch eine komplizierte Excel-Tabelle anlegen. Ja, es gibt 1000 Möglichkeiten für. Und wenn jemand wissen will, wie er das machen soll, ich habe mal so eine Excel-Tabelle gebastelt. Wer nachher zu mir kommt und sagt, schick mir die, dann schreibe ich mir die E-Mail auf und dann können wir das mal austauschen. Aber sorgt dafür, dass ihr einen Überblick habt und seid da ehrlich zu euch selbst. Das ist unheimlich erzieherisch für einen selbst, wenn man merkt, boah, das habe ich heute also schon wieder alles ausgegeben. Wenn man das so jeden Abend macht, weil sonst hat man es eh wieder vergessen, dann denkt man oft drüber nach, das war nicht nötig, das war nicht nötig, das war nicht nötig. Hat also einen gewissen erzieherischen Effekt für einen selbst. Mit größeren Anschaffungen Preise vergleichen, Stiftung Warentest, alle möglichen Dinge, die man machen kann, aber da will ich auch jetzt gar nicht näher drauf eingehen. Ein anderer Punkt, fall nicht auf alle Werbung und Lockvogelangebote ein, die dich verleiten wollen, so ganz spontan noch irgendwas mitzunehmen, zu kaufen. Dann nehmen wir einfach mal das Beispiel Handy nochmal. Wer von euch hat ein Vertragshandy? Okay, und jetzt alle von Hand oben lassen und jetzt nehmt die Hand runter, die schon über 18 sind. Ja. Okay. Eindeutig, das sagen auch alle Statistiken. Also die Jugendlichen wissen noch sehr gut, meistens weil es die Eltern ihnen beigebracht haben oder weil sie gar nichts anderes erlauben, dass es durchaus besser ist, ein Kartenhandy zu haben. Weil Karte alle, telefonieren alle. Ja, dann kann man das noch irgendwo einteilen. Wenn man das mit einem Vertrag hat, dann hat man diese Kosten schon schwerer im Blick. Aber die meisten, sobald sie 18 sind, boah, jetzt kann ich das ja selbst machen, unterschreiben sich irgendwo einen Vertrag. Es gibt ja auch noch so einen DVD-Player gratis. Ja, es gibt ja ganz tolle Angebote da. Und schon unterschreibt man. Also ihr kriegt ganz viele tolle Angebote. Euch laufen die Leute bestimmt die Bude ein und sagen, also du brauchst diesen Bausparvertrag noch, weil da gibt es eine staatliche Förderung. Du brauchst diese Versicherung und jene Versicherung. Und bitte spar doch auch noch einen Fondssparplan. wenn dir irgendjemand da was aufs Auge drücken will, schlaf erstmal eine Nacht drüber, frag andere. Und wenn dir irgendjemand sagt, das musst du aber jetzt unterschreiben, sonst zählt das Angebot nicht mehr, das kannst du sowieso vergessen. Das brauchst du nie zu tun, das ist nie seriös. Also überleg, bevor du was machst, und frag euch mal andere, die sich mit sowas auskennen, ja, gelbe Seiten, da findet ihr bestimmt ein paar Leute. Gut, achso, Downloads, auch ganz nett. Wenn da irgendwo nur steht, der Minutenpreis, den sowas kostet, dann sagt das aber nicht, wie viele Minuten du brauchst, um dann deinen Klingelton oder dein Logo zu laden. Und von daher, was auf den ersten Blick günstig erscheint, ist es in Wirklichkeit oft gar nicht. Also ein bisschen Misstrauen ist oft angebracht, und zwar vor dem Hintergrund des nächsten Zitates, was halt auch von so Werbegurus stammt. Die haben nämlich festgestellt und das schriftlich aufgeschrieben: Kinder und Jugendliche nehmen Werbebotschaften noch unerfahrener und unkritischer auf und lassen sich besonders leicht zu Spontankäufen verführen. Hurra! Die kriegen wir leichter. Die wollen wir ja verführen. Wir wollen ja an das Geld ran. Erinnert euch an die 20 Milliarden. Boah, das Potenzial. Da wollen sie dran. Und wenn man das schnell schafft, ja, umso besser. Also seid da ruhig mal kritisch. Dürft da ruhig sein. Diese Entwicklung mit den Spontankäufen merkt man übrigens in zwei weiteren Trends. Das eine ist, Jugendliche haben immer mehr Schulden, begegnet euch immer häufiger, dass diejenigen, die rein rechtlich noch gar keine Kredite haben dürften, Schulden haben. Und zum anderen, das meiste Taschengeld der jüngeren Jugendlichen wird in Süßigkeiten investiert. Steht auf der Liste ganz oben. Bei der älteren Gruppe sind es Zeitschriften. Ja. Die Süßigkeiten wirkt sich so aus, dass Statistiken sagen, dass jedes fünfte Kind und jeder dritte Jugendliche in Deutschland heute übergewichtig ist. Eine Entwicklung, die zugenommen hat, vielleicht aus Bewegungsmangel, aber auch, weil die meiste Werbung, die es gibt, halt für Eis und Schnuck und so weiter, also all die vielen schönen Sachen, die so gut schmecken und die ich auch mag, die es da so gibt. Nur jetzt frage ich dich und frag mich auch, ja, weil mich das genauso betrifft. Musst du jedes Mal nach der Schule noch beim Kiosk vorbeigehen und dir da noch einen Snack holen? Oder musst du abends nach dem Jugendkreis, wenn er vorbei ist, noch amerikanisch essen gehen? Also noch bei Mac vorbei? Oder beim Einkaufen so die Süßigkeiten, die da so in der Nähe der Kasse liegen, kannst du da auch mal dran vorbeigehen? Oder ich mag halt Bounty so. Das ist so die Frage. Man will uns zu Spontankäufen verführen, nutzt psychologisch alles, was da geht in den Geschäften. Klar, die wollen verdienen. Und wir fallen oft drauf ein. Versuch mal, das einfach mal zu ignorieren und das ein oder andere Mal vorbeizugehen. Ja? Nicht immer, aber immer öfter. Das nächste ist verwandt damit. Achso, genau, hier haben wir nochmal, wie viele CDs braucht eigentlich der Mensch? Wie viele DVDs braucht der Mensch? Wie viele Zeitschriften braucht der Mensch? Könnt ihr euch selbst beantworten. Der nächste Tipp, übe dich darin, auch mal verzichten zu können. Das stammt auch wieder aus einer Kundenzeitschrift der Sparkasse, dieses Zitat hier in der Mitte. Früher mussten die Jugendlichen auch mal verzichten, das ist heute anders. Das ist ein Trend, der da beobachtet wird. Und auch bei dem Artikel geht es wieder um Schulden von Jugendlichen und wie sie entstehen. Also wie gesagt, normal darf jemand unter 18 gar keine Schulden haben. Aber die Statistik sagt da jetzt wieder, 14% der 13- bis 20-Jährigen haben Schulden, und zwar durchschnittlich 450 Euro. Das ist eine ganze Menge für welche, die eigentlich gar keine Schulden haben dürfen. Was schätzt ihr, was sind die häufigsten Ursachen für die Schulden? Einfach mal ein paar Schlagworte hier in den Raum. Handy, jawohl, klasse. Noch irgendwas? Computer, ja, auch klasse. Ja, eBay und Co. Ja, abends ausgehen, steht schon an zweiter Stelle. Dass man einfach sagt, boah, also die anderen, die gehen heute Abend noch ins Kino. Ich habe zwar kein Geld mehr dafür, aber Mama, komm, gib mal eben rüber. Ja, so fängt's an, mit ganz kleinen Dingen. Einfach, dass man sich nicht darin üben möchte, auch mal zu verzichten und zu sagen, mein Taschengeld ist jetzt erstmal alle hier, ich muss jetzt auch nicht mit. Nein, man versucht sich da immer durchzusetzen. Und es ist nicht immer gut, wenn man sein Recht versucht, oder was heißt sein Recht? Man versucht sich durchzusetzen mit seinen Wünschen. Es ist gut, wenn man lernt, verzichten zu können, Selbstbeherrschung trainiert. Und es gibt viele Ecken im Leben, wo man das wirklich braucht. Und es gibt einen ganz interessanten Vers. Also die Sprüche ist ein tolles Buch. Ich zitiere heute viele Verse aus den Sprüchen. Sprüche 21, da steht, wer ausgelassene Feste liebt, wird bald arm. Ein aufwendiges Leben hat noch keinen reich gemacht. Das ist total simpel, aber es ist zutreffend. Also wer meint, er müsste bei jedem Fest mitmachen, der wird bald feststellen, dass das Taschengeld, was für den ganzen Monat gedacht ist, nach 2 Wochen halt schon zu Ende ist. Ist halt einfach so, wenn du bei allem mitmachst, ist das Geld schneller alle. Das heißt, lerne zu verzichten. Also du stirbst nicht davon, wenn du dich mal eine Woche ausklingst bei deinen Freunden, bei deiner Clique und sagst, den Abend gehe ich jetzt mal nicht mit. Also so dramatisch ist das nicht. Die gucken dich die nächste Woche auch wieder noch an. Und es ist für dich interessant, weil Dinge, die du dir sowieso jeden Tag leisten kannst, die sind sowieso langweilig und fad, die sind normal. Genießen kannst du nur das, was du nicht immer hast. Lerne mal zu verzichten. Und wenn du das merkst, das kann ich gar nicht mehr, dann mach dir Gedanken darüber, ob da schon so eine Art Abhängigkeit besteht. Ja? Vierter Punkt, sei ein Sparer, aber kein Sparschwein. Also spare und sorge vor, aber ohne Geiz und Habgier. Sparen macht durchaus Sinn. Dieses komisch zu definierende Bild, was da auf der Seite so aufleuchtet, das soll die Situation in Ägypten sein. Ja? Josef, ja, verbindet da sicherlich was mit. Es war ganz klar, es kommen 7 Top-Jahre, Top-Ernte, ganz klasse, und danach geht es 7 Jahre bergab. So, und was schlägt der Josef jetzt dem Pharao vor? Was hat er gesagt? Bitte? Speicher, ja, genau. Wir brauchen Kornspeicher, unbedingt. Also, lieber Pharao, setz noch weitere Verwalter ein, die in den fruchtbaren Jahren ein 1/5 der Ernte als Steuern erheben. Den Ertrag sollen sie in den Städten in Kornspeichern sammeln, damit er dir zur Verfügung steht. So haben wir genug Vorrat für die 7 dürren Jahre, müssen nicht verhungern. Das ist Sparen. Ja, das Prinzip, was gar nicht verkehrt ist. Dass man einfach planmäßig und sinnvoll mit seinem Besitz umgeht, vorausschauend denkt. Es ist gut, wenn du weißt, boah, ich möchte irgendwann einen Führerschein machen und danach will ich ein Auto haben. Und ich will im Sommer auf eine Freizeit mitfahren, da brauche ich auch noch ein bisschen Geld für. Also alles Dinge, wo du weißt, da brauche ich Geld für, wenn du da regelmäßig was zurücklegst. Das ist absolut sinnvoll und in voller Übereinstimmung mit Gottes Wort. Gibt da viele andere Stellen auch noch. Jetzt muss natürlich das Aber kommen. Sparen kann auch ein Götze werden. Wenn du nur sparst, damit die Summe auf deinem Sparbuch immer größer wird, ne? Möglichst viele Nullen sollen da hinten noch dran, dann ist es schwierig, dann ist das Geld dein Gott geworden. Weißt du, du kannst 2 Jobs haben. Du kannst von mir aus 3 Schwestern haben und 5 Freunde und was weiß ich noch alles. Aber du kannst nur einen Mann haben oder nur eine Frau. Es gibt bestimmte Dinge, die sind in unserem Leben auf Exklusivität ausgelegt. Ja, dieses berühmte Highlander, es kann nur einen geben. Solche Beziehungen gibt's. Und das gilt am allerstärksten für unsere Beziehung zu Gott. Den ersten Platz im Leben eines jeden Menschen kann nur eine einzige Person einnehmen. Und entweder das ist diese Person Geld, jetzt mal personifiziert, oder es ist Gott, es ist Jesus Christus. Jesus Christus, der hat sehr deutlich zu diesem Thema Stellung genommen. Also was wichtig ist, sagt er klar und deutlich. Und dann sagt er Matthäus 6, niemand kann 2 Herren dienen, denn entweder er wird den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird den einen anhängen und den anderen verachten. Aber ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Und jedermann hat es mal übertragen in unsere heutige Zeit, etwas moderner. Das möchte ich euch gerne mal vorlesen. Ich finde das klasse übersetzt. Jesus erklärt seinen Zuhörern, niemand kann bei 2 Firmen einen Fulltime-Job annehmen. Bei dem einen der beiden kann er noch alles ganz gut schaffen. Beim zweiten hängt er dann mit Garantie durch. Entweder oder. Entweder ihr könnt für Gott leben oder ihr könnt für Geld, Macht und Ruhm leben. Aber beides gleichzeitig geht nicht. Dann geht der Text weiter. Darum sage ich euch, macht euch wegen eures Überlebens keine Sorgen. Leben besteht aus mehr als nur aus Essen und warme Klamotten. Schaut euch die Vögel an. Die gehen nicht arbeiten, die haben kein Geld und werden von Gott doch mit allem Wichtigen versorgt, mit allem, was sie brauchen. Und in Gottes Augen seid ihr noch viel wichtiger als die Piepmätze. Ihr könnt euer Leben um keinen einzigen Tag verlängern. Warum macht ihr dann so viel Aufhebens um eure Klamotten? Schaut euch doch mal die Blumen auf der Wiese an. Also, die gehen weder bei Benetton noch bei Esprit einkaufen und ihr Outfit ist immer zeitlos und schön bunt. Und wenn Gott schon die Blumen so schick anzieht, die nach einer Woche in der Vase die Köpfe hängen lassen, so wird er sich für euch noch viel mehr einfallen lassen. Ach, warum vertraut ihr mir so wenig? Fragt also nicht, was gibt's zum Essen? Was soll ich anziehen? Sowas fragen Leute, die sich nicht um Gott kümmern. Der aber weiß, was ihr alles braucht. Schaut zu, dass ihr euer Leben mit Gott zusammengestaltet. Dann geht alles andere schon klar. Das ist eine Predigt, die hat Jesus Christus selbst gehalten. Und er macht da ganz deutlich, es geht um die eine Frage, wem vertraue ich? Was ist dir im Leben wichtig? Er sagt, Leben ist viel mehr. Leben ist mehr als Pizza, McDonalds und Chiemsee-Klamotten. Macht nicht die Nebensächlichkeiten zur Hauptsache. Vertraut mir, dass ich euch all das gebe, was ihr wirklich braucht. Unser Problem ist, dass die Definition von dem, was wir brauchen, die Definition, die Gott dazu hat und die wir selbst uns geben, vielleicht unterschiedlich ist. Ne? Wir sagen immer, wir brauchen noch viel mehr. Müssen uns Gedanken machen, was wir wirklich brauchen. Dieser Vers 33, den ich gerade zuletzt vorgelesen habe, will ich jetzt noch mal in der wörtlichen Übersetzung kurz vorlesen. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit und dieses alles wird euch hinzugefügt werden. Und das heißt, gebt Gott und gebt der Sache Gottes den ersten Platz in eurem Leben. Stellt das nach ganz, ganz oben. Und dann alles andere, Essen, Trinken, Klamotten und auch mal entspannen können. Euch auch mal was gönnen. Ja, das wird Gott euch schenken. Das ist durchaus drinne. Und Gott gönnt euch was, gar keine Frage. Aber haltet die Reihenfolge ein. Das andere kommt da raus. Das ist Gottes Zusage. Er will dich versorgen. Viel besser, als du es mit einem Sparbuch sicherstellen kannst. Also von daher nochmal, sparen ist sinnvoll und ist gut, aber Geld kann keine Sicherheit geben. Und deswegen überleg dir, auf Gott viel mehr Vertrauen zu setzen, als auf die Sicherheiten eines Sparbuches oder zwei oder drei oder vier und noch ein paar Aktienfonds. Alles schön und gut, aber nicht das Wirkliche. Springen wir mal vom Sparen zu den Schulden. Vermeide das Kaufe jetzt, zahle später Prinzip. Und solche Zeitungsanzeigen findet ihr immer häufiger. Es wird immer häufiger festgestellt in Statistiken, diese Schulden, die Jugendliche schon haben. Jeder zehnte Jugendliche ist stark verschuldet, per SMS ins finanzielle Verderben, Simsen bis zur Pleite und so weiter. Nochmal ein Zitat von einem Inkasso-Unternehmen. Wisst ihr, was ein Inkasso-Unternehmen ist? Das sind so diese Leute, die für andere die Schulden eintreiben. Ja, wenn die Sparkasse sagt, da zahlt einer nicht mehr zurück und wir erreichen da nichts mehr, dann schicken wir da ein Kassounternehmen hin. Die machen da ein bisschen mehr Druck und haben da mehr Zeit für und irgendwann schaffen die es, das Geld einzutreiben oder eben auch nicht. So, und diese Leute, die so professionell halt Schulden eintreiben, die sagen, bei jungen Leuten steigt generell die Bereitschaft, Geld auszugeben, das sie selbst noch gar nicht haben. Häufigster Grund der Verschuldung ist das Handy. Weil Klingeltöne und Handyspiele für Jugendliche immer mehr ein Statussymbol sind, verlieren sie dabei die Kosten völlig aus den Augen. Trendforscher haben sich Gedanken gemacht, warum ist das so? Was passiert da eigentlich? Haben gesagt, der Lebensstil hat sich geändert in den letzten 10, 15, vielleicht 20 Jahren. Früher war es verpönt, einen Kredit aufzunehmen. Den hat man schon so halb als Aussätzigen betrachtet, der einen Kredit für unsinnige Sachen aufgenommen hat. Also Sachen, die wieder kaputt gehen können oder wo kein Gegenwert da ist. Ein Haus hat man schon immer nur mit Kredit bezahlen können, ist klar. Aber vor 20 Jahren hätte keiner ein Auto für einen Kredit gekauft. Oder kaum einer. Das hat sich heute generell gewandelt. Also ihr könnt davon ausgehen, dass der Porsche, den euer Nachbar hat, gar nicht ihm gehört, sondern der Bank oder dem Autokredithaus. Also nicht neidisch sein, ja. Es sind unheimlich viele Sachen heute kreditfinanziert. Lebensstil hat sich geändert, weil man sagt, ich will Genuss sofort. Ihr kennt die IKEA-Werbung. Lebst du noch oder wohnst du schon? Wir wollen jetzt leben. Heute. Genuss sofort. Und das Morgen ist mir egal. Das erkennen wir wieder von dem verlorenen Sohn. Ja, jetzt gebe ich es erstmal aus, was morgen ist, das ist morgen alles, ist mir völlig egal. Das ist zu kurzsichtig. Damit komme ich im Leben nicht durch. Was sagt die Bibel zum Thema Schulden? Gibt es einen ganz tollen Vers, Sprüche 22. Der Reiche hat die Armen in seiner Hand, denn wer sich Geld leiht, ist abhängig von seinem Gläubiger. Das ist Fakt. Wer Schulden hat, ist abhängig. Denn um das Geld zurückzuzahlen, musst du jetzt noch mehr arbeiten. Musst dir überlegen, was kann ich machen? Nebenjobs annehmen, noch irgendwelche Blättchen austragen, vielleicht sogar am Sonntag. Irgendwie Überstunden machen, wenn du schon im Beruf bist. Irgendwie muss das Geld ja wieder reinkommen, weil da steht mir einer auf der Pelle, der will es ja wieder haben. Und dabei geht Zeit drauf. Und das ist eine Zeit, die euch fehlt. Ist das einer der häufigsten Grund für Trennungen in Partnerschaften, dieser Streit ums Geld. Es geht endlos, dass man sich streitet, wer hat eigentlich zu viel ausgegeben von beiden. Und dann streitet man sich, weil man füreinander keine Zeit mehr hat, weil man das Geld ja irgendwie wieder reinholen muss. Also Schulden und das, was daraus folgt, machen Beziehungen kaputt, Freundschaften kaputt. Und das gilt genauso für die Beziehung zu Gott. Du hast irgendwann keine Zeit mehr, am Sonntag noch dies oder jenes zu erledigen hast, noch irgendwo schwarz irgendwas machst, um Geld reinzuholen. Du hast keine Zeit mehr, zur Gemeinde zu gehen. Und du bist abends völlig ausgepowert. Also nochmal ein bisschen in der Bibel lesen, beten. Womit? Mit welcher Kraft? Nichts mehr da. Du entfernst dich Schritt für Schritt von Gott. Schulden machen abhängig und zerstören Beziehungen. Wir machen es mal fest an dem klassischen Lebenslauf. Hat jemand von euch vor, mal zu heiraten? Ja. Genau, jeder macht mal einen Fehler. Nein, also, ist nicht ernst gemeint. Aber das ist so, tja, da kommen die ein oder anderen Kosten auf einen zu. Ich will jetzt gar nicht mehr von Hochzeit und Hochzeitsreisen und all den Sachen sprechen, sondern dann kommt so die erste gemeinsame Wohnung. Und da braucht man das eine oder andere an Geld. Wenn man bis dahin nicht gespart hat, dann nimmt man Kredit auf. Ja, die Banken schmeißen es allem ja hinterher, machen große Werbung dafür. Also Kredit aufnehmen. Ja, jetzt hast du eine feste monatliche Rate, die du jeden Monat zurückzahlen musst. Und am Anfang sagst du, kein Problem. Also ich habe einen Job und verdiene Geld. Meine Frau hat einen Job, verdient Geld. Wir könnten uns noch viel mehr leisten. Klappt gut. Dann kommt aber das große Geschenk des Himmels und eure familiäre Situation verändert sich völlig. Ein Baby wird geboren. Und wisst ihr, was das bedeutet? So rein finanziell jetzt mal. Ihr habt wesentlich mehr Ausgaben als vorher und ihr habt weniger Einnahmen. Weil im Normalfall wird sich die junge Mutter jetzt überlegen, muss ich jetzt erstmal für das Kind da sein? Wäre sinnvoll. Mehr Ausgaben, weniger Einnahmen. Wenn ich mir dann einen Lebensstil angewöhnt habe, wo ich sage, ich hab's doch, ich kann es ja rauswerfen, dann habe ich ein Problem. Und wenn ich jetzt feste Raten habe, die ich jeden Monat zurückzahlen muss, dann habe ich noch ein viel größeres Problem. Und dann, und das ist jetzt dein Problem als junge Mutter, dann diktiert dir der Schuldner, wann du wieder anfängst zu arbeiten. Wann du wieder aufhörst mit deiner Babypause. Ja, du machst das nicht selbst an der Überlegung, was ist für mein Kind gut, was ist für meine Familie gut. Was sind eigentlich biblische Maßstäbe da für diese Frage nach Familienleben? Sondern du machst es, weil der Schuldner dir auf der Pelle ist und sagst, du musst diese Raten bezahlen. Das prägt dein Leben. Schulden machen abhängig. Schulden diktieren dir, was du zu tun und zu lassen hast. Weil sei dir ganz gewiss, die, die dir das Geld geben, die wollen es wiederhaben. Mit Zinsen und mit Zinseszinsen. Auch wenn die Angebote und Werbung machen und du kannst dir alles leisten und sie mit Träumen werben und sagen, fahr doch endlich mal nach Australien. Ich gebe dir auch einen Kredit dafür als Sparkasse oder als sonst wer. Sie wollen es wiederhaben, ganz bestimmt. Ganz anderes Thema. Geben bringt Segen. Wer gibt, gewinnt. Martin Luther, kennt ihr Martin Luther? Okay, Martin Luther soll gesagt haben, unser Geldbeutel bekehrt sich als letztes. Und hier diesen Karton, ich finde ihn klasse. So Charles, wenn ich dich taufe, dann gehört alles, was untergeht, Gott. Und ganz schnell, der Geldbeutel noch über Wasser. Der darf nicht rausgucken. Dieses Bild zeigt das wirklich sehr schön, wie das doch manchmal in unserem Leben ist, dass wir mit unserem Umgang mit Geld und dem Spendenkörbchen, was da so durch die Reihen geht, ein Problem haben. Also ich habe das schon mal. Ich will es mal von einer ganz anderen Seite her angehen, diese Frage. Nicht mit einer Frage. Mit der Frage, wie denkst du über Gott? Ich will mal zwei Vorschläge machen. Also erstens Dagobert, ne, der sich unheimlich gern bedienen lässt und immer noch unzufrieden ist und immer noch mehr will. Also der Gott, der dir keinen Genuss gönnt, der alles von dir will und du musst alles abliefern, du darfst nichts für dich selbst behalten. Ein mögliches Bild von Gott. Das andere, Gott, der Kellner. Ja, Gott ist für meine Rettung zuständig. Und wenn ich irgendwo in Schwierigkeiten stecke, dann möchte ich schnipsen und dann soll er kommen. Und ansonsten soll er sich aus meinem Alltag bitte raushalten. Also mein Geld, das gehört mal mir und das entscheide ich. Und wenn ich dann mal ein paar Cent noch in so eine Kollekte schmeiße, dann soll er doch zufrieden sein. Sonst soll er sich bitte aus meinem Leben raushalten. Wenn ich ihn brauche, rufe ich ihn. Wird keiner von uns so formulieren, so überspitzt. Ja? Leben tun sehr viele so. Beide Extreme, ja, welche Position nimmst du ein? Beide sind falsch, keine Frage. Gott ist ganz anders, als wir uns oft vorstellen. Diese Vorstellung von dem geizigen Gott, ja, die kommt vielleicht von dieser Aussage, die Jesus gegenüber diesem reichen Jüngling gemacht hat. Er hat gesagt, eins fehlt dir noch, verkaufe alles, was du hast und verteile den Erlös an die Armen und du wirst einen Schatz in den Himmeln haben und komm und folge mir nach. Und dann kommt irgendwann diese Geschichte mit dem Kamel und dem Nadelöhr, ja, dass ein Reicher, also ganz schwieriger, ins Himmelreich kommt. Also da kommt eher ein Kamel durch so ein kleines Nadelöhr als ein Reicher in den Himmel. Das ist uns da manchmal vor Augen. Deswegen sagen wir manchmal, Gott muss da unheimlich streng sein und ich muss alles weggeben, sonst kann ich bei Gott nicht landen. Ja. Bei diesem reichen Jüngling, da geht es um die Frage, woran halte ich mich fest? Für den reichen Jüngling war das so, dass das Geld für ihn sein Gott war. Darauf hat er vertraut. Und der Jesus sagt ihm, solange du das so in der Hand hast, erkennst du nicht, welche Bedeutung ich für dich habe. Du musst das Geld weggeben, weil sonst kannst du meine Hand nicht fassen. Kannst du da nicht einschlagen. Das Geld ist dir im Weg. Es versperrt dir den Blick darauf, dass du mir vertrauen sollst. Und deswegen dürfen wir diese Geschichte nicht aus dem Zusammenhang reißen. Ja, die steht da und die ist wichtig und wir müssen uns hinterfragen, wie wir uns verhalten. Aber es ist halt nicht die einzige Stelle, die es dazu gibt. Denn wir finden in der Bibel, sowohl im Alten als auch im Neuen Testament, sehr viele Stellen, wo Gläubige, wo Christen Besitz haben, eine Menge Besitz, den sie auch einsetzen. Und die interessanteste Stelle, finde ich, sind diese zwei hier. Erkennt ihr schon jemand? Wer hat eine Idee, wer das sein könnte? Oh, hey, ja, okay. Es ist Ananias und Sapphira, super, wie habt ihr das geraten? Ja, Ananias und Sapphira, das waren ja die so in dieser ersten Gemeinde aufgewachsen sind und gesehen haben, boah, die teilen ja alles miteinander. Findet Apostelgeschichte immer wieder. Die haben alles miteinander geteilt. Und dann gab es noch so einen Barnabas und noch ein paar andere, die haben Grundstücke, die sie noch hatten, verkauft, haben das Geld den Aposteln gebracht und alle fanden das toll. Hey, super gemacht. Haben gesagt, Wir wollen auch gerne in der Gemeinde mal so im Mittelpunkt stehen. Und wir haben ja auch noch ein Grundstück, das brauchen wir eigentlich nicht. Nur von dem Geld, da hätten wir gerne noch ein bisschen was. Und sie verkaufen das Grundstück, behalten ein gutes Teil von dem Geld für sich und gehen aber jetzt zu den Aposteln mit dem Beutelgeld, was übrig geblieben ist, und sagen hier, das ist alles, was wir für unser Grundstück haben. Uns ist das so wichtig, wir wollen alles, was wir haben, der Gemeinde geben. Da gibt es so viel Arme und die wollen wir unterstützen. Das ist uns ganz wichtig, wir wollen alles geben. Das heißt, sie lügen. Ja? Und ihr wisst, wie die Geschichte weitergeht, oder? Was passiert mit Hananias und Sapphira? Sie kommen um, sie sterben, genau. Warum? Warum müssen sie sterben? Ist Gott da nicht ein bisschen streng? Also nur weil die noch ein bisschen Geld für sich selbst haben wollten, fallen die jetzt tot um. Ist es das wirklich? Warum hat Gott so streng gehandelt? Nun, weil er den Gläubigen hier was ganz deutlich machen will. Nämlich wie wichtig ihm Ehrlichkeit und Echtheit ist. Das ist nicht die Frage des Geldes hier gewesen, sondern der Unehrlichkeit. Wisst ihr, man kann sich bei Gott nicht durchmogeln. Man kann in der Gemeinde nicht am Sonntag so ein frommes Leben kopieren, so ganz still und brav da sitzen und in der Woche ganz anders leben. Das merkt Gott. Ich meine, nicht, dass ich euch jetzt irgendwo Angst machen will und wer da immer in der Woche alles ganz toll macht, der fällt irgendwann tot um. So ist es letztlich nicht. Nur Gott mag keine Heuchelei. Und in der ersten Gemeinde hat er da ganz klare Akzente gesetzt, damit das auch alle wissen. Das heißt ja nicht, dass Hananias und Sapphira nicht errettet wären, bloß weil sie da tot umgefallen sind. Aber das ist eine ganz andere Frage zur Auslegung dieser Stelle. Jedenfalls an dieser Stelle erklärt uns Petrus sehr genau, wie das mit dem Geld eigentlich ist. Niemand hat dich gezwungen, das Land zu verkaufen. Es war dein Eigentum. Sogar das Geld hättest du behalten können. Wie konntest du nur so etwas tun? Du hast nicht Menschen betrogen, sondern Gott selbst. Er kritisiert die Lüge und er sagt, das Geld, das hättest du doch behalten können. Ist doch egal. Das Geld war doch dir. Und selbst wenn du jetzt gesagt hättest, ja, ich habe es verkauft und einen Teil will ich euch geben, den Rest will ich behalten. Das wäre okay gewesen. Gar keine Frage. Petrus betont hier das Prinzip der Freiwilligkeit. Und das finden wir an anderen Stellen in der Bibel auch. 2. Korinther 9, Vers 7. Gott hat das Prinzip der Freiwilligkeit. So soll jeder für sich selber entscheiden, wie viel er geben will. Und zwar freiwillig und nicht, weil es die anderen tun. Denn Gott liebt den, der fröhlich und bereitwillig gibt. Freiwillig und nicht gezwungen. Also halten wir es fest. Gott zwingt dich nicht, den letzten Cent abzuliefern. Jetzt haben wir die Sache natürlich aus dem Zusammenhang gerissen. Jetzt wollen wir die andere Seite auch mal noch betrachten. Der Vers davor, der zeigt auch ein Prinzip. Das Prinzip von Saat und Ernte. Wer wenig sät, der wird auch wenig ernten. Wer aber viel sät, der wird auch viel ernten. Und Gott macht das hier an diesem Prinzip sehr plastisch deutlich. Und das ist uns allen klar. Ja, wenn wir viel Samen ausstreuen, dann können wir eine große Ernte erwarten. Und das wendet der Paulus auf das Thema Spenden an. Und sagt, wer gibt, der gewinnt. Aus der Sicht der Ewigkeit ist das, was du in eine Kollekte einlegst oder was du irgendwo gibst für die Sache Gottes, ein Missionswerk oder wem auch immer, das ist eine Investition in die Ewigkeit. Ja, du kannst irgendwann dein Geld, was du hier auf dieser Erde gesammelt hast, sowieso nicht mitnehmen. Aber du kannst es vorausschicken. Du kannst es in den Himmel überweisen. Im Himmel gibt es Lohn für die Art und Weise, wie du lebst. Wie du deine Zeit einsetzt, dein ganzes Leben einsetzt, deine Kraft, die Gaben, die Gott dir gegeben hat und auch dein Geld. Da sagt Gott, das ist mir wichtig, wie du im Alltag lebst. Und ich beobachte das und ich will dich sogar dafür belohnen. Du kommst nicht deswegen in den Himmel. Ja, du kommst wegen mir in den Himmel, weil ich dich gerettet habe und weil du an mich glaubst. Deswegen kommst du hin. Aber ich habe dich mit Gaben ausgestattet. Ich möchte, dass du die anwendest, dass du mit mir lebst im Alltag. Und wenn du das tust, dann will ich dich dafür sogar noch belohnen. Der Epheserbrief sagt, dass Gott sogar die guten Werke, die wir tun können, vorbereitet hat für uns. Also unsere Leistung ist gar nicht so groß, außer zu sagen, ja, das will ich. Trotzdem will Gott uns reich belohnen. Und die Frage ist, wie viel investieren wir in diese Belohnung, die Gott uns da in Aussicht stellt? Wie weit machen wir uns eins mit diesem Ziel, was Gott da mit uns hat? Also wir haben jetzt hoffentlich gesehen, Gott zwingt uns nicht, Geld abzuliefern, aber er empfiehlt es uns und sagt, wenn ihr freiwillig gebt, dann liegt da Segen drauf. Die zwei Seiten müssen wir sehen. Und jetzt gucken wir uns eine Stelle mal genauer an. 1. Timotheus 6, Vers 17. Den Reichen in dem gegenwärtigen Zeitlauf gebiete, nicht hochmütig zu sein, noch auf die Ungewissheit des Reichtums Hoffnung zu setzen, sondern auf Gott, der uns alles reichlich darreicht zum Genuss. Und wir gehen jetzt mal die Aussagen in diesem Vers der Reihe nach durch. Den Reichen. Ja, reich sind immer nur die anderen, ne? Ist immer die Frage, mit wem ich mich vergleiche. Und den Reichen, denen wird hier etwas geboten. Aber ihnen wird nicht ihr Reichtum verboten. Ja, wird nicht gesagt, das musst du alles weggeben. Das kommt in der Stelle so nicht vor. Ja, das schon mal als erste Feststellung. Die Reichen kriegen hier ein ganz wichtiges Gebot, aber kein Verbot ihres Reichtums. So, dann wird Reichtum als unsicher bezeichnet, als ungewiss. Und darunter ist eine Karikatur von dem großen Börsencrash 1923. Vor nicht allzu langer Zeit hatten wir auch einen riesen Börsencrash. Geld, wie wir es anlegen, ist unsicher. Da gibt es Inflation, da gibt es Diebe, da gibt es tatsächlich, wenn es in Wertpapier angelegen ist, geht es ganz dick runter schon mal. Es ist unsicher. Geld kann dir keine Sicherheit geben. So, und gerade deswegen soll man keine Hoffnung draufsetzen. Das Geld soll nicht zum Gott werden, soll nicht der Lebensinhalt werden. Niemand soll seine Hoffnung auf Reichtum setzen, weil das ist unlogisch, das ist Blödsinn, weil das eben unsicher ist. So, und zu allem, wenn Gott was sagt, negativ, das tu nicht, hat er eine Empfehlung des Positiven. Er zeigt immer das Bessere. Und das ist der eigentliche Kernteil dieses Verses. Sondern setzt dein Vertrauen auf Gott, der uns alles reichlich darreicht zum Genuss. Ja, das ist der bessere Weg, weil Gottes Zusage ist gewiss. Reichtum ist ungewiss. Ja, da kann alles Mögliche dazwischen kommen, passieren, dass diese Wertentwicklung ins Negative geht. Gottes Zusage, ich will dich versorgen, die ist gewiss. Auf Gott können wir uns verlassen. Und dann sagt er, ich will dich reichlich versorgen und du darfst sogar genießen. Das ist die Zusage unseres Gottes. Gott macht uns Mut, vertrau mir, ich versorge dich. Er will uns das geben, was wir wirklich brauchen. Nur nochmal, das, was wir wirklich brauchen, was wir denken, was wir brauchen, das, was Gott denkt, was wir brauchen, das mag schon mal ein bisschen auseinandergehen. Also für Gott ist es nicht das Wichtigste, dass du und ich, dass wir im Schlaraffenland leben und alles automatisch ist. Ja? Gott ist eben nicht dieser Kellner, den wir rufen können, der es uns immer nur bequem machen soll. Das ist er sicherlich nicht. Gott gönnt dir was, ganz klar, aber er hat Vorstellungen für dein Leben, Ziele. Er hat einen Plan für dein Leben. Und das ist was Tolles, dass Gott dich benutzen will und so einen konkreten Plan für dein Leben hat. Dass er durch dich in dieser Welt wirken will. Und dass er dein Gott sein will. Und als dein Gott will er auch Dinge dir sagen, in dein Leben hineinreden. Und auch zum Thema Geld was sagen. Das ist nämlich nur eine Stelle, eine der herausfordernden Stellen mal heraus zum Geben. 1. Johannes 3, Vers 16 und 17. Die Liebe Christi haben wir daran erkannt, dass er sein Leben für uns opferte. Gott ist ein gebender Gott. Er opferte. Ebenso müssen auch wir bereit sein, unser Leben für andere hinzugeben. Denn wie kann Gottes Liebe in einem Menschen bleiben, dem die Not seines Bruders gleichgültig ist, obwohl er selbst alles im Überfluss besitzt? Also wenn Gott dir und mir Geld anvertraut hat, Besitz anvertraut hat, dann haben wir damit eine Verantwortung. Ja, Gott hat es nicht uns ohne Grund gegeben. Und er möchte sehen, was wir damit machen. Wenn wir unser Herz verschließen, während das Beispiel, was Jesus uns gegeben hat, ist, anderen zu helfen, Nächstenliebe zu üben. Das ist das Beispiel, was er uns gegeben hat. Und wir unser Herz zumachen und auf die Not der Dinge, die er uns vor Augen legt, gar nicht reagieren, dann haben wir da ein Problem. Dann verlieren wir so ein Stück der Qualität unserer Beziehung zu Gott. Ja, wenn wir sind an dem Platz am Gesegnetsten, wo wir den Plan Gottes erfüllen. An anderen Plätzen haben wir es deutlich schlechter. Das sinkt auch unsere Lebensqualität und die Nähe, die wir zu Gott haben. Also es ist besser, ein wesentlich besserer Weg, dem Beispiel Jesu zu folgen, auch wenn das andere Menschen um uns herum vielleicht für unlogisch halten. So, dazu noch ein konkreter Tipp. Regelmäßigkeit. Paulus sagt, 1. Korinther 16, an jedem Sonntag soll jeder von euch so viel Geld zurücklegen, wie er entbehren kann. Dann braucht ihr mit dem Sammeln nicht erst anzufangen, wenn ich komme. Da geht es um die Hungersnot in Jerusalem. Riesen Hungersnot. Und die Gläubigen aus anderen Regionen, die sammeln für Jerusalem. Und Paulus empfiehlt den Korinthern, macht das regelmäßig. An jedem ersten Tag der Woche legt da zurück. Und zwar jeder so viel, wie er entbehren kann. Wieder Prinzip der Freiwilligkeit. Ja, ihr legt das alles selbst fest. Auch der Zehnte und so, alles kein Gesetz. Macht das freiwillig. Aber macht's regelmäßig. Denn Folgendes funktioniert mit Sicherheit nicht. Dass du sagst, oh, wenn ich mal Geld für den Führerschein habe, dann fange ich an zu geben. Vorher mache ich nichts. Weißt du, wenn du den Führerschein hast, wenn du das gesichert hast, dieses Sparziel erreicht hast, dann kommt das Nächste. Diese Sehnsucht hört nie auf. Dann sagst du, ich brauche ein Auto. Am Anfang gebrauchtes. Dann neues. Dann noch ein stärkeres. Dann sagst du wirklich, ich war noch nie an den Niagara-Fällen. Und übrigens auch habe ich die Kängurus noch nicht live gesehen, immer nur im Zoo. Ich will mal nach Australien. Und du hast immer wieder Ziele. Und es wird nicht funktionieren, wenn du sagst, erst wenn ich das erfülle, dann nehme ich mir auch vor, was für Gott zu geben. Das wird nie wahr werden. Und von daher, seid treu im Kleinen. Das ist die Stelle, die hier drunter steht, die kommt auch mehrfach in der Bibel vor. Wer im geringsten treu ist, den kann Gott über Großes setzen. Das waren die Big Points. Jetzt kommen ein paar kürzere und schnellere noch zum Abschluss. Vergiss den Traum vom schnellen Geld. Wer wird Millionär? Schnell erworbener Besitz wird schnell weniger, sagen die Sprüche. Wer aber händeweise sammelt, also in kleinen Schritten, der vermehrt ihn. Gottes Prinzip ist es, dass wir eine Leistung bringen und dafür einen Gegenwert erhalten. Gottes Prinzip ist, wenn jemand nicht arbeiten will, soll er auch nicht essen. Ja, wir sollen eine Leistung bringen und dafür erhalten wir Geld. Das ist das normale Prinzip. Wenn jemand unverschuldet arbeitslos ist, krank ist oder so, das ist kein Thema. Ne? Gott ist barmherziger als wir. Aber das Grundprinzip ist, wir sollen eine Leistung erbringen und dafür im Schweiße unseres Angesichts unser Brot essen, wie wir es in 1. Mose lesen. Also durchaus ein Leistungsprinzip. Gott segnet nicht Spekulation, dass du sagst, ich beschäftige mich 10 Stunden am Tag, wie sich die Aktienkurse entwickeln und versuche da immer in den richtigen Moment zu kaufen und wieder zu verkaufen. Ich sage nicht, dass Aktienkaufen Sünde ist, aber wenn man so viel Zeit reinhängt, dann ist es ein Götze geworden. Nächster Tipp, sei ehrlich, Gott ist es auch. Sprüche sagen, besser wenig Besitz, der ehrlich verdient ist, als großer Reichtum durch Betrug erschlichen. Also Gier nach Geld, die setzt in dir irgendwann kriminelle Energie frei. Du schreckst nicht mehr zurück vor Lüge, vor Diebstahl. Vielleicht sagt ihr jetzt am Anfang, ist doch weit hergeholt. Es gibt in Deutschland kaum eine Steuererklärung, die ehrlich ausgefüllt ist. Ja? Die Kilometer, die da irgendwo abgerechnet werden können zwischen Heimatort und Arbeitsstätte, die sind meistens länger, als wie sie der Realität entsprechen. BAföG-Anträge, ja, wenn ich die Zinsen weglasse, kriege ich vielleicht ein bisschen mehr. Und all diese kleinen und großen Dinge, Schwarzarbeit, hat unser Land ein Problem mit. Und wir haben die Chance, ein Zeichen zu setzen und da nicht mitzumachen. Vielleicht zahlt sich das nicht direkt hier aus, zahlt sich das nicht schnell aus. Aber langfristig, wieder aus der Sicht der Ewigkeit, lohnt es sich, Gottes Prinzipien zu folgen. Also hilf deinem Glück nicht durch Betrug nach. Sei zufrieden. Also unser Dagobert war nie zufrieden, trotz seines Reichtums. Und das sagt auch schon Prediger. Wer Geld liebt, wird des Geldes nicht satt. Und wer den Reichtum liebt, nicht des Ertrages. Auch das ist Nichtigkeit. Also wenn du wie Dagobert nur dafür lebst, irgendwie zu immer mehr Geld zu kommen und zu mehr, und es müssen noch ein paar Nullen hinten dran, dann wirst du nie satt sein. Du wirst nie zufrieden sein. Es geht immer weiter, diese Sehnsucht. Und du suchst nach neuen Einnahmequellen. Und du sitzt nächtelang vor eBay, um noch irgendwas zu ersteigern oder zu versteigern. Du suchst dir Nebenjobs und alles Mögliche. Ja, und du hast keine Zeit mehr für deine Familie. Die Beziehungen gehen wirklich in die Brüche. Und die Beziehung zu Gott leidet erst recht. Für ein paar Euro mehr ruinierst du dir die Gesundheit. Wirst es irgendwann bereuen. Das Kennzeichen von jemandem, der nur nach Geld trachtet, ist Egoismus. Der denkt nur noch an sich. Und das ist ein Kennzeichen, was uns Paulus sagt in 2. Timotheus 3, als Kennzeichen der Endzeit, der letzten Zeit, dass die Menschen geldgierig und egoistisch sein werden. Bei diesem Stichwort vielleicht noch ein kurzes Wort zum Thema Karriereplanung. Ja? Wie weit muss ich kommen in meiner Firma, in meinem Unternehmen? Also ich für mich persönlich bin der Meinung, ich bin schon einen Schritt zu weit gegangen. Vielleicht ist euch das eine Hilfe, darüber nachzudenken, wie weit wollt ihr gehen. Vielleicht werden euch verschiedene Lehrgänge angeboten. Also ich bin jetzt in der Position, dass ich Verhinderungsvertreter des Vorstands bin. Das heißt, wenn der Vorstand nicht da ist, treffe ich die Entscheidung dafür, darf als Vorstand unterschreiben. Hab angeboten bekommen, weil unser Vorstandsvorsitzender in 4 bis 5 Jahren in Rente geht, diesen Job zu haben. Was mir dann aber unser Verwaltungsratsvorsitzender direkt gesagt hat, also pass mal auf, Herr Dröse, Sie halten da Predigten auf der Straße da mit Ihrer freien Gemeinde, wenn da hier Weihnachtsmarkt ist und so. Also jemand, der die Sparkasse in der Öffentlichkeit repräsentiert, der kann sowas nicht machen. Und da Ihre ganze Jugendarbeit und so, gehen Sie mal in vernünftige Vereine, dass die Leute Sie sehen und kennenlernen, dass Sie die Sparkasse repräsentieren können. Leute, alles hat seinen Preis. Ich werde diesen Schritt sicherlich nicht gehen. Und ich bin heute eigentlich schon zu weit, weil viel zu viel Zeit für die Arbeit drauf geht. Und ich zu wenig Zeit habe, mich um meine Familie zu kümmern, wie ich es eigentlich sollte, und mich in der Gemeinde überall da einzubringen, wo eigentlich die Möglichkeit dazu besteht. Überleg dir genau, wie weit du gehen willst. Geld ist nicht alles. Henry Ford hat mal gesagt, dieser Mensch, der Ford und diese Fließbandfertigung entdeckt hat und ein Revolutionär des Autobaus war, er hat gesagt, ich war glücklicher, als ich noch einfacher Mechaniker war. Kann ich bestätigen. Jemand sehr Weises, der hat diese Sprüche hier aufgeschrieben. Lass mich weder arm noch reich sein, gib mir nur so viel, wie ich zum Leben brauche. Denn wenn ich zu viel besitze, bestreite ich vielleicht, dass ich dich brauche und frage, wer ist denn schon der Herr? Wenn ich aber arm bin, zu arm bin, werde ich vielleicht zum Dieb und bereite dir, meinem Gott, Schande. Wisst ihr, was mich an diesem Vers hier begeistert, ist, dass da ein Mensch ist, der überlegt, in allem, was er tut, welche Auswirkungen hat es auf meine Beziehung zu Gott? Ja, ich will nicht zu wenig, ich will nicht zu viel, weil beides würde meine Beziehung zu Gott beeinträchtigen. Das ist toll, wenn wir so denken würden. Was hat die Entscheidung, die ich treffe, für eine Auswirkung auf mein Leben mit Gott? Ja, das lernen, das wäre gut. Am letzten Wochenende gab es einen interessanten Artikel im Stern. Promis sagen Prost, sie sind reich, berühmt und sexy. Sie werden weltweit von Millionen Fans verehrt, doch nach Drehschluss oder nach der Show schießen sich mit Alkohol die Lichter aus. Bei Promis ist Alkoholismus fast eine Berufskrankheit. Das ist eine Lüge. das Geld glücklich macht. Ganz bestimmt nicht. Die Reichen, die Berühmten, die geben sich doch in den Entzugsanstalten dieser Welt die Klinke immer in die Hand. Die schließen gegenseitig Wettkämpfe ab, wer in welcher Zeit wie oft verheiratet und wieder geschieden ist. Und ohne ihren persönlichen Psychiater kommen die nicht klar. Die sind nicht wirklich glücklich, weil wahres Glück und wahre Zufriedenheit, die finden wir nur in einer Beziehung zu Jesus Christus. Hebräer 13, Vers 5, sei nicht hinter dem Geld her, sondern zufrieden mit dem, was ihr habt. Denn Gott hat uns versprochen, niemals werde ich euch verlassen. Ich werde für euch sorgen, dass es euch an nichts fehlt. Und dieses Versprechen gilt. Und dein zehnter und letzter Tipp, überlege, welchem Vorbild du folgst. Ja, wie hat Jesus Christus gelebt? Er war derjenige, als er ein Beispiel gebraucht hat für eine Predigt, weil sie nämlich gefragt haben, sagen wir, müssen wir überhaupt Steuern bezahlen? Und haben gesagt, wollen wir uns mal angucken, wie so eine Münze aussieht, wessen Bild ist denn da drauf? Und hat er nicht in die Tasche greifen können und gesagt, hier ist sie. Hat gesagt, leih mir mal eine Münze, damit wir das machen können. Jesus war derjenige, der nicht wusste, wo er schlafen sollte, der kein festes Dach über dem Kopf hatte. Und der den Beutel mit dem Geld für die ganzen Jünger ausgerechnet einem Judas anvertraut hat, wohlwissend, was das für ein Typ ist. So ist Jesus mit Geld vorgegangen. Jemand hat mal gesagt, wenn ihr wissen wollt, wie Gott über das Geld denkt, dann guckt euch die Leute an, denen er das Geld anvertraut hat. Judas und Co. Und Jesus, er war da so ganz anders, als wir das oft sind. Der Reichste wurde ganz arm. Und ich glaube, das ist ein Vers, den wir sicherlich kennen. Denn ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er, da er reich war, und er war der Allerreichste im ganzen Universum, der alles gemacht hat, dass er um euretwillen arm wurde, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Wisst ihr, das ist das Wesen des Herrn Jesus. Er ist um unseretwillen, ist er arm geworden. Um deinetwillen und um meinetwillen hat er alles hingegeben. Er ist ein gebender Gott, der es wirklich gut mit uns meint. Und das ist das Beispiel, dem wir folgen dürfen. Wem willst du nachfolgen? Ich brauche mal einen Freiwilligen. Kommst du gerade mal zu mir? Pass auf, ich schenke dir jetzt 5 Euro, wenn du mir sagst, wofür du sie ausgibst. Was machst du damit? Nix, oh, das ist schwierig. Was würdest du in den nächsten 48 Stunden mit 5 Euro machen? Hey, gibt's irgendjemanden, der eine Idee hätte, was er mit diesen 5 Euro machen könnte? Hey, dann komm du mal zu mir. Vielen Dank. Also okay, was könntest du damit machen?
Damit würde ich am Dienstag den Mensa-Automaten füttern, weil ich zurzeit gemerkt habe, dass ich keinen Cent in der Tasche habe.
Aber super. Und danach?
Und danach, Mensa ist, ja.
Genau, danach sind die 5 Euro nämlich weg. Darfst du mitnehmen? Klasse! So, also was ich deutlich machen möchte mit dem Schein, den ich ihm gegeben habe und der Frage, die ich ihm gestellt habe, ist, er kann diesen Schein nur einmal ausgeben. Ja, das ist genau sein Problem. Er kann es jetzt einmal für die Mensa ausgeben. Du hättest auch für irgendwas ausgeben können. Also nichts ist irgendwie eine schlechte Alternative. Du hättest gesparen können und hättest dann später für den Führerschein und sonst was genommen, aber irgendwann hättest du es ausgegeben. Unser Problem ist, wir können Geld nur einmal ausgeben. Und deswegen ist Geld ein Beispiel, ein Gleichnis für unser Leben. Weißt du, du hast ein Leben. Und du kannst dein Leben einmal investieren. Ein einziges Mal. Und überleg dir bitte ganz genau, worin du dein Leben investierst, was dir wichtig ist, ja? Womit du deine Zeit und dein Leben füllen willst. Du kannst dich entscheiden und sagen, ich folge diesem Jesus Christus nach, der alles für uns Menschen gegeben hat, weil es gibt niemand anders, der so ist wie er. Oder du kannst sagen, ich kümmere mich selbst um das, was mir wichtig ist und Gott so als Kellner nebenbei. Ich glaube, da wird dein Leben nicht so gut funktionieren. Überleg dir, wie du investieren willst. Gott hat alles für dich gegeben. Wie willst du leben? Lasst uns mit Gott reden. Ja? Herr Jesus, möchte dir Danke sagen dafür, dass du ein gebender Gott bist, ja, dass du nicht geizig bist, dass du wirklich nicht nach diesem Prinzip Geiz ist geil oder anders verfährst, Herr, sondern wirklich so ein gebender Gott bist, ein schenkender Gott. Herr, du hast dich selbst uns geschenkt. Herr, du hast uns so lieb, Herr, obwohl wir ja wirklich mehr diesem verlorenen Sohn gleichen, obwohl wir eher Menschen sind, die dich immer wieder enttäuschen. Herr, wir dürfen zu dir kommen und du bist jemand, der uns annimmt. Herr, deine Liebe, die du gibst, deine Geborgenheit, die du gibst. Herr, dass du unser Leben füllen willst mit Dingen, die uns ewig reich machen. Herr, nicht mit materiellen Dingen, sondern mit Zielen, mit Aufgaben, mit Dingen, die uns wirklich innerlich ausfüllen können. Herr, das ist unfassbar und wir danken dir dafür. Herr, hilf uns, dich wirklich mehr und mehr zu erkennen, ein gesundes Bild von dir zu haben, nicht ein falsches Gottesbild, sondern ein realistisches. dass du uns größer wirst, Herr, dass unsere Beziehung zu dir wächst, dass unser Vertrauen zu dir wächst. Herr, hilf uns, auch mit dem Geld, was du uns anvertraut hast, recht umzugehen. Hab du Dank dafür. Amen. Wir haben Pfingsten, ja. Deswegen müssen wir noch einen Satz zum Heiligen Geist heute fallen lassen. Die Frucht, die der Geist Gottes wachsen lässt, ist Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Kann man alles für Geld nicht kaufen, aber das macht unser Leben wertvoll. Gott bietet euch das an. Jetzt zum Schluss. Möchte hier noch zwei, drei Sachen konkret anbieten. Das eine ist, ich konnte hier nicht auf alles eingehen, auch nicht auf das Thema Schulden. Wenn jetzt einer sagt, ich weiß jetzt gar nicht, wie ich mein Schuldenproblem wieder gelöst kriege, wie ich das sortiert kriege. Also das will ich nicht im Vortrag behandeln, sondern ich biete euch einfach an, ich bin auch da, ihr könnt mich ansprechen, dann gehen wir das mal einzeln gezielt durch. Oder auch wenn er zu anderen Punkten sagt, da fehlte mir aber noch was. Ja, das können wir noch klären, das biete ich euch an. Zum anderen liegt hier zu meinen Füßen ein Handout mit den Bibelstellen, die wir heute durchgegangen sind. Weil ich weiß, das waren ziemlich viele. Wer das mitnehmen möchte, um es nochmal durchzugehen, auf der Rückseite ist noch eine kleine Bibelarbeit zu Lukas 12, diesem reichen Narren. Und auf der anderen Seite halt die Tipps, die wir alle auf der Folie hatten, könnt ihr euch hier vorne abholen. Dann habe ich hinten am Ausgang, wenn er rauskommt, links ein paar Hefte hingelegt. Ich bin ehrenamtlich tätig für die christliche Jugendpflege Barstal. Das ist auch die Gruppe, die die Dillenburger Jugendtage veranstaltet. Wir haben verschiedenes Material. Zum einen die KOM, eine christliche Jugendzeitschrift, die vor 2 Monaten das Thema Geld behandelt hat. Daneben liegen dann noch andere Probehefte. Ein sehr günstiges, gutes Heft. Ich meine, es ist praxisnah, ansprechend, nicht zu dick. Nehmt es einfach mit. Ich habe da genug von da. Zum anderen für Jugendmitarbeiter, Leuten, die sich darum kümmern, wie das denn alles in der Gemeinde mit der Jugendarbeit ist und sich da engagieren, gibt es das Christ Online Magazin mit Entwürfe für Bibelarbeiten, Praxistipps, auch schon mal so psychologische Sachen, die einen unterstützen. Möchte euch sehr ans Herz legen. Daneben sind da Prospekte, Urlaub mit Gottes Wort und all diese Dinge. Greift da einfach zu, würde mich freuen, wenn er da reinblättert, es mit nach Hause nehmt, wenn er sagt, für den Jugendkreis noch ein paar mehr. Also ich hoffe, es liegen genug da. Falls euch irgendwann an einem Büchertisch mal Georg Müller begegnet, der wäre in diesem Jahr 200 Jahre alt geworden, das ist ein sehr herausforderndes Lebensbild zum Thema Geld. Wer sich da mal näher mit beschäftigen will, auch eine sehr warme Empfehlung dieses Buches. Vielen Dank.